Guten Morgen zur letzten Vorlesung in dem Wintersemester in der linearen Algebra. Ich sage Vorlesung lineare Algebra, aber eigentlich wird es fast eine Vorlesung der Analysis sein, so viele Epsilons und Deltas, wie jetzt tatsächlich vorkommen werden. Ich habe mir als Ziel vorgegeben, tatsächlich die reellen Zahlen zu konstruieren als Beispiel für den Begriff des Faktorraums. Das heißt, wir hatten gesagt, die reellen Zahlen sind der Faktorraum, wenn ich als Menge hernehme den Vektorraum aller Cauchy-Folgen mit rationalen Einträgen und den Unterraum der Nullfolgen mit rationalen Einträgen rausdividiere, also die Menge der Äquivalenzklassen betrachte. Und das Ziel, das ich bereits gegen Ende der letzten Vorlesung angeschrieben habe, war der Satz, dass R mit den komponentenweisen Verknüpfungen Plus und Mal ist ein Körper. Über die Wohldefiniertheit von Plus und Mal haben wir uns ausgiebig bereits ausgelassen. Und noch zu zeigen war, dass wenn ich irgendeine Zahl in R mir vorgebe, die ich mal S nenne, und S wird repräsentiert durch irgendeine Cauchy-Folge AN, und S ist nicht 0, dann gibt es ein Inverses. Dann besitzt S ein Inverses. Und für das Inverse würde man am liebsten setzen, S hoch minus 1, die Folge BN, und BN würde man am liebsten setzen 1 durch AN. Denn dann ist komponentenweise multipliziert, BN mal AN ist natürlich 1, und das war das 1-Element. Und wir hatten bereits festgestellt, dass das kleine Problem dabei ist, dass wir nicht wissen oder dass wir rechtfertigen müssen, dass wir wirklich durch AN dividieren können. Und die Behauptung, die dazu nützlich ist, ist, es gibt eine natürliche Zahl, so eine untere Schranke, ab dem kein Problem mehr auftaucht. Es existiert ein N mit der Eigenschaft, dass für alle N größer als diese Schranke N gilt, dass das AN von 0 verschieden ist. Und um das zu beweisen, müssen wir irgendwie die Voraussetzung verwenden. S ungleich 0 bedeutet nicht, dass es nicht nur die Nullfolge ist, dass es nicht nur die Folge aus Nullen ist, sondern dass es keine Nullfolge ist. Das hier bedeutet, dass AN ist nicht Nullfolge. Also was mache ich jetzt? Die Behauptung ist, dass irgendwann keine Nullen mehr auftreten. Annahme für alle n, also Annahme, die Behauptung ist falsch. Für alle groß n gibt es ein n, das noch klein n, das noch größer ist, sodass an gleich 0 ist. Das ist sozusagen Kontraposition dessen, was oben drüber steht. Und was will ich tun? Ich will noch verwenden, dass natürlich das hier eine Cauchy-Folge ist. Um dann endgültig rauszukriegen, dass es eine Nullfolge sein muss, und damit bin ich bei einem Widerspruch. Also geometrisch aufgezeichnet heißt das, wenn ich hier die natürlichen Zahlen irgendwie abtrage, und dann heißt es, dass ab jedem Index n immer mal wieder das an, weiß der Geier, was es zwischendurch ist, aber auch ganz weit draußen tauchen immer mal wieder Werte auf, wo mein AN 0 ist. Und andererseits ist es eine Cauchy-Folge. Cauchy-Folgen bedeutet, dass, dass zu jedem Epsilon ich irgendwann die Differenz zwischen zwei Folgegliedern höchstens noch in so einem Epsilon-Schlauch drin rum schwirrt. Das heißt, wenn ich die Differenz zwischen zwei Folgegliedern, wovon 1 0 ist, höchstens Epsilon ist, kann die anderen Folgeglieder, die dazwischen drin liegen, höchstens noch bei Epsilon sein. Und das heißt, insgesamt bin ich bei einer Nullfolge. Also das Ganze noch ausführlich gemacht, also hingeschrieben. Eine Cauchy-Folge impliziert, dass für jedes Epsilon, das ich mir vorgebe, existiert ein N mit der Eigenschaft, dass der Betrag von AM minus Betrag von AN kleiner ist als Epsilon und das Ganze für alle M und N, die größer als das hier sind. Und jetzt gebe ich mir also sozusagen zu vorgegebenem Epsilon wähle ich das N, wähle den Index N größer N so, dass AN gleich 0 ist, also zu jedem vorgegebenen N, zum Beispiel zu dem N, das aus dieser Behauptung rauskommt, gibt es einen Index N, der größer ist, und so dass es AN gleich 0 ist. Und dann sind die beiden Behauptungen, die oben drüber stehen, zusammengenommen, heißt, dass der Betrag von A, das für alle M größer als N gilt, der Betrag von AM minus der Betrag von AN, minus AN, das ist 0, minus 0 ist kleiner als Epsilon. Was hier steht, heißt natürlich einfach, der Betrag von AM ist kleiner Epsilon für alle M größer N und zu jedem vorgegebenen Epsilon. Also, da steht, dass AN eine Nullfolge ist, und das ist der Widerspruch, der die Behauptung hier oben drüber beweist. Also, was haben wir damit erreicht? Ab irgendeinem gewissen N hört es mit den Nullen auf. Und jetzt kann ich tatsächlich das Inverse angeben, sei Bn gleich, ja, am Anfang muss ich irgendwas definieren, natürlich für n größer n, und das ist das n aus obiger Behauptung. Dann nehme ich für Bn 1 durch An, wie angekündigt, denn da kann ich durch An dividieren, und dann ist Bn mal An wirklich 1, wie ich es gerne hätte. Und für n kleiner gleich n mache ich irgendwas. Zum Beispiel 5. Ich könnte da auch 1 hinschreiben oder 17. Ich schreibe 5 hin, um die Willkürlichkeit dessen zu demonstrieren, was ich habe. Dann ist an mal bn. Ja, ich will zeigen, dass an mal bn in der Klasse von 1 ist. Dann ist an mal bn minus 1. Das ist natürlich 0 für n größer n, und weiß der Geier, was es in den wenigen Fällen hier ist. Das ist 5an minus 1 für n kleiner gleich n. Jedenfalls, sie fängt mit ein paar Termen irgendwas an und danach kommen nur noch Nullen. Das heißt, das hier ist eine Nullfolge. Daraus folgt, dass an mal bn die gleiche Klasse hat wie 1. Gleiche Klasse heißt, die Differenz von den beiden ist nur noch eine Nullfolge. Und damit habe ich mein Inverses gefunden. Und jetzt habe ich da noch kein kleines Quadratchen hingemacht für Beweisende. Warum ist der Beweis noch nicht zu Ende? Ja? Die 5 ist willkürlich. Die Folge BN ist nicht eindeutig. Aber erstens mal, wenn es tatsächlich ein Körper ist, dann müssen wir einfach nur zeigen, es existiert in den Versus. Und wir haben ganz allgemein eigentlich in der zweiten Vorlesung oder so gezeigt, dass in der Gruppe das Inverse eindeutig ist. Also wenn jedes Element ein Inverses hat, dann ist es auch eindeutig. Das heißt, die Eindeutigkeit müssen wir gar nicht zeigen und das ist auch, hier ist, da ist auch kein Widerspruch in der Situation. Am Anfang ist es nicht eindeutig, aber wenn die 5 willkürlich ist, wenn ich die 5 durch eine 17 ersetze, ich tue ja hier hinten am Ende der Folge nichts. Dann habe ich auf den ersten paar Folgengliedern irgendwas geändert. Das heißt, die Differenz zwischen den beiden Elementen ist nur am Anfang. Das heißt, die Differenz ist auch eine Nullfolge. Das heißt, in diesem Quotienten, im Faktorraum, habe ich das gleiche Element. Das heißt, das Inverse ist in der Tat ist eindeutig als Element des Faktorraums. Also da kann man sozusagen den allgemeinen Satz aus der über Gruppen zitieren. Nochmal, wir suchen ein Inverses in R. R besteht aus Cauchy-Folgen, steht da. Was müssen wir noch zeigen? Ja, dass B eine Cauchy-Folge ist. Wir haben sozusagen eine wunderbare Folge bisher definiert. Das ist immerhin schon mal eine, im Raum der Folgen, also in diesem etwas größeren Vektorraum, den wir auch schon angeguckt haben, liegt das Bn deutlich drin. Und wenn es eine Cauchy-Folge wäre, dann haben wir auch nachgerechnet, dass es das, der Kandidat für ein Inverses ist. Aber was wir noch tun müssen, ist wirklich zeigen, dass es eine Cauchy-Folge ist. Gebe ich sozusagen die nicht polierte Version des Beweises und rechne einfach mal los. Was müssen wir zeigen? Wir müssen irgendwann ausrechnen, was eigentlich die Differenz ist, Bn minus Bm. Und dann müssen wir irgendwie, wir rechnen erstmal los und überlegen dann, wie wir eigentlich die Quantoren setzen und ab welchem n das gilt. Natürlich, wir müssen ja nur zeigen, es existiert ein n und natürlich werden wir dieses n größer wählen als dieses n, das wir hier oben hatten, denn dann wissen wir, was wir tun müssen. Da vorne war sowieso alles komisch. Aber wenn wir bn minus bm ausrechnen, also für m und n größer als dieses n, das wir da oben schon mal gewählt haben, ist das natürlich 1 durch an minus 1 durch am. Und jetzt kann ich vielleicht das Ganze durchmultiplizieren und bekomme an minus am raus. Und da unten steht am mal an. Die Betragsstriche habe ich da. Sieht das gut aus? Sieht es so aus, als könnte ich jetzt hier hinschreiben, ist kleiner Epsilon für m größer n, wobei ich das n vielleicht eventuell noch größer wählen muss. Also. Das an war doch eine Cauchy-Folge. Aha, das heißt, ich kann ja mal probieren, zu sagen, hier hinzuschreiben. Ich sagte, ich werde keine polierte Version des Beweises geben, sondern mal gucken, was eigentlich passiert ist. Zu vorgegebenem Epsilon existiert ein, ich nenne mal die Schranke n Epsilon, mit der Eigenschaft, dass der Betrag von am minus Betrag von an kleiner als Epsilon ist, für alle m und n größer als dieses n Epsilon. Das heißt, dass für alle m und n größer als das Maximum aus dem n Epsilon hier und dem Epsilon, mit dem ich sowieso, dem n, mit dem ich sowieso rechnen würde, naja, da ich größer bin als dieses n, kann ich das hier in das hier umschreiben. Und da ich größer bin als n Epsilon, weiß ich, dass das hier kleiner ist als Epsilon. Aber das Problem ist, ich bin damit noch sozusagen nicht wirklich glücklich. Es könnte ja sein, dass diese Differenz zwar klein wird, da steht 0,1, aber das AM und das AN sind noch viel kleiner, da steht 0,0001. Und da auch so irgendwas in der Größenordnung. Und dann ist der Quotient auf einmal riesig und gar nicht kleiner als Epsilon. Also ganz schlimm wäre es, also wenn das AN und das AM wirklich 0 wären, dann würde ich hier durch 0 dividieren und das wäre überhaupt nicht, wär nicht definiert. Gut, durch 0 dividieren müssen wir nicht, das haben wir ausgeschlossen. Das ist die vorige Behauptung. Aber eigentlich reicht die vorige Behauptung noch nicht wirklich. Die war zu schwach. Wir müssen auch ausschließen, dass AM und AN auf einmal ganz klein werden können. Wenn ich zeigen könnte, dass es irgendwie ein Delta gibt, sodass das, das AM und dieses AN, dass also diese Folge immer größer als das Delta gibt. Ich schreibe mal die Behauptung noch hin. Es existiert ein N Schlange, sodass unten Delta, welches echt positiv ist, mit der Eigenschaft, dass der Betrag von A n echt größer ist als Delta für alle n größer diesem n-Schlange. Diese Behauptung ist offenbar eine Verschärfung der Behauptung, die da oben drüber steht. Wenn diese Behauptung wahr ist, dann ist diejenige Behauptung da oben erst recht wahr. Und wenn ich diese Behauptung habe, dann mache ich hier mal eine N-Schlange. Was passiert dann? Dann kann ich den Zähler, wenn das ist Betrag von AN größer als Delta ist, ist 1 durch den Betrag kleiner als 1 durch Delta. Das heißt, das ist kleiner als 1 durch Delta, das ist kleiner als 1 durch Delta. Und das hier ist kleiner als Epsilon. Das heißt, ich habe die Differenz Bn minus Bm abgeschätzt durch eine Konstante, die ein für alle Mal gewählt war. Die hing nur von An ab, von der Folge An ab, aber nicht von dem Index n. Diese Konstante hängt natürlich nicht von dem Index n ab. Und mit dieser ein für alle Mal gewählten Konstante habe ich hier halt so einen Vorfaktor vor dem Epsilon. Und ich muss mein Epsilon, wenn ich hier wirklich mein vorgegebenes Epsilon Strich haben will, muss ich einfach nur das Epsilon entsprechend kleiner machen, sodass mir der Vorfaktor dieses Epsilon nicht ruiniert. Habe ich damit jeden überzeugt, dass diese Behauptung das impliziert, was wir eigentlich haben wollen? Wir wollen eigentlich haben, dass Bn tatsächlich eine Cauchy-Folge ist und wenn wir die A1 nicht nur sicherstellen, dass die nicht null werden, sondern auch sicherstellen, dass die nicht beliebig klein werden, sondern so einen Schlauch um die Null aussparen, dann können wir zeigen, dass Bn eine Cauchy-Folge ist. Ja, jetzt den Beweis. Um zu zeigen, dass es eigentlich der gleiche Beweis ist wie da oben, es gibt ja im Skript eine polierte Version, mache ich tatsächlich Tafelkosmetik. Was ist die Negation der Aussage? Wenn die Behauptung falsch ist, dann gibt es für alle n einen Index, der größer ist, sodass das an nicht gerade 0 ist, sondern dass der Betrag von an kleiner als Delta ist. Also für alle Delta und für alle n gibt es einen Betrag, sodass es kleiner als Delta ist. Ich weiß natürlich immer noch, dass es eine Cauchy-Folge ist, und sodass also das hier gilt. Also zu meinem vorgegebenen Epsilon wähle ich das n, sodass das zu vorgegebenem Epsilon wähle ich das n größer n eins von denen, sodass es gilt für alle Delta, also insbesondere gilt es für mein Delta gleich Epsilon Und für Delta gleich Epsilon wähle ich mein n, sodass der Betrag von an kleiner als Epsilon ist. Ich habe die Aussage hier oben, dafür habe ich mein vorgegebenes Epsilon, das ich erzielen möchte, eingesetzt. Und was daraus folgt, aus dieser Aussage, der Betrag von an minus, das hier ist nur Epsilon und an ist von dem hier nur Epsilon weg, also ist der Betrag von am, der ist höchstens 2 Epsilon. Da steht, das ist, Tafel nimmt an der Stelle ganz schlecht Kreide an. Noch ein Versuch mit der Kreide. Ich behaupte, der Betrag von am ist höchstens 2 Epsilon, denn am ist von an nur Epsilon weg und Epsilon ist von an ist von 0 nur Epsilon weg, also ist insgesamt das hier von der 0 nur 2 Epsilon weg. So, und jetzt aber was muss man den Satz einfach nur nochmal gesammelt lesen. Zu vorgegebenem Epsilon weiß ich, dass für alle m größer als diese Schranke n alle am weniger als 2 Epsilon sind. Das heißt auch wieder, dass an eine Nullfolge ist und es ist wieder eine ein Widerspruch zur Voraussetzung. Ich habe also den gleichen Beweis nochmal gemacht und eine Winzigkeit abgeändert und habe damit auch diese zweite Behauptung bewiesen. Also, sozusagen, da oben könnte ich jetzt ergänzen. Also mit folgender der Behauptung gilt das hier und diese Behauptung folgt mit Widerspruchsbeweis wie oben. Und jetzt behaupte ich, dass ich hier wirklich ein Kästchen hinmachen kann und gezeigt habe, dass meine reellen Zahlen definiert als Cauchy-Folgen, Modulo Null-Folgen wirklich ein Körper sind. Ein Körper, gut, aber warum trägt diese Menge zu Recht das R mit einem Doppelstrich vorne? Warum sind es die reellen Zahlen? Warum ist es ein angeordneter und vollständiger Körper? Also angeordnet, zwei reelle Zahlen vergleichen zu können, da muss man erstmal sagen, wann ist eine reelle Zahl positiv? S, eine reelle Zahl, ist positiv, wenn ich das hier definiert habe, dann definiere ich, dass S größer als T ist, dann wenn S minus T positiv ist. Also nochmal zur Erinnerung, S minus T kann ich natürlich rechnen. Ich rechne jetzt wirklich in dem Körper, da kann ich subtrahieren. Und damit definiere ich eine Relation. Ich muss mir also nur noch überlegt haben, wann ist so eine reelle Zahl positiv? Naja, so eine reelle Zahl wird dargestellt durch eine Cauchy-Folge, an. Hat jemand einen Vorschlag für den Begriff? Wann ist denn so eine Cauchy-Folge positiv? Ja? Was ist denn der Grenzwert? Noch kann sie nicht konvergieren. Der Satz, jede Cauchy-Folge konvergiert, ist vielleicht das Letzte, was ich heute noch an die Tafel schreibe. Vielleicht fällt es auch hinten runter und ich sage, steht im Skript. Also das dreht sozusagen die Logik um. Ja? Das kaufe ich ein. Also natürlich wollen wir, dass die Folgenglieder positiv sind, aber ich habe schon mehrfach betont, der Anfang ist wurscht. Das heißt, das ist positiv, falls es existiert ein n, sodass für alle größeren Indizes n die Folgenglieder AN. Und AN sind ja jetzt, ich betone es nochmal, rationale Zahlen. Und von rationalen Zahlen wissen wir, wann sie positiv sind. Das heißt, so kann ich die Definition vervollständigen. Okay. So, jetzt schreibe ich an hin Satz, also R zusammen mit Plus und Mal und der Ordnungsrelation, die wir hier oben hatten, ist ein angeordneter Körper. Dazu will ich nicht die gesamten Anordnungsaxiome tatsächlich überprüfen, siehe Analysis-Skript und vielleicht eine Übungsaufgabe, sich die mal zu überlegen. Eines davon formuliere ich als Lemma, das ist nämlich, wenn S größer als T ist und R irgendeine beliebige reelle Zahl, dann muss S plus R größer als T plus R sein. Jetzt habe ich sozusagen ein bisschen Zeit verstreichen lassen, seit ich die Definition an der Tafel habe. Und richtig glücklich wäre ich gewesen, wenn automatisch ein kleiner Protestschrei gekommen wäre. Ich provoziere den jetzt. Welchen Protestschrei hätte ich gerne erwartet, sozusagen, nachdem ich diese Definition von positiv hingeschrieben habe? Was habe ich getan? Ich habe eine reelle Zahl hergenommen und den Begriff positiv definiert über Eigenschaften der Cauchy-Folge. Aber eine reelle Zahl ist nicht eine Cauchy-Folge. Eine reelle Zahl ist viele Cauchy-Folgen. Die unterscheiden sich jeweils durch eine Nullfolge. Eine reelle Zahl ist eine ganze Klasse von Cauchy-Folgen. Jetzt könnte man sich das ungefähr so vorstellen. Angenommen, ich gebe jedem Hörer hier eine der Cauchy-Folgen, die diese reelle Zahl repräsentiert. Ja, es könnte doch jetzt sein, das hängt von der Eigenschaft der Cauchy-Folge ab, ob das Ding positiv oder negativ ist. Es wäre ganz furchtbar, dann sagt die Hälfte des Saals, haha, diese reelle Zahl ist positiv, und die andere Hälfte des Saals, haha, diese reelle Zahl ist negativ. Das sollte doch um Gottes Willen nicht der Fall sein. Was hier passiert ist, Unterbrechung dessen, was ich hier im Begriff war zu zeigen, bei so einer Definition, jede Definition über Äquivalenzklassen, die von sozusagen dem gewählten Vertreter, also hier stehen wirklich ANs und die hängt von Eigenschaften des Vertreters ab, wenn man sowas macht, muss man prüfen, ob diese Definition wohl definiert ist. Zu zeigen, diese Definition ist wohl definiert. Also im Kern ist sozusagen das ganze Kapitel über die Konstruktion von Körpern, das ich mache, ist drauf rumreiten auf, was bedeutet wohl definiert. Das heißt, wenn die Klasse von AN gleich der Klasse von BN ist, so ist AN positiv, genau dann, wenn BN positiv ist. Das heißt, wenn ich mit AN zur Schlussfolgerung komme, ist es positiv, nach dem Sinne, ab irgendwann sind sie alle positiv. Und ich bei BN zur Schlussfolgerung komme, ab irgendwann sind sie alle positiv, ich komme zu der gleichen Schlussfolgerung. Das heißt, noch mal anders formuliert, das heißt, falls AN minus BN eine Nullfolge ist, so ist die Folge AN positiv in dem Sinne da oben, genau dann, wenn die Folge BN positiv ist, in dem obigen Sinne. Das ist der gleiche Schluss wie, also ich lasse es als Übung und führe die Details hier nicht aus. Der Schluss, der hier zu machen ist, wenn die sich nur um eine Nullfolge unterscheiden, dann gleiches Argument wie da drüben, dann sozusagen, dann werden sie irgendwann beliebig, kommen sie beliebig nah an die Null ran, dann kann ich das in der Form. Hopp. Jetzt bin ich gerade an einer Stelle verwirrt. Naja, es ist auch tatsächlich leicht falsch, was ich hier hingeschrieben habe. Positiv ist sozusagen kein guter Begriff, was hier steht. Denn ich korrigiere gleich, was ich da oben hingeschrieben habe. Das größer Gleichzeichen ist das Problem. Denn was passiert denn, wenn die Folge AN tatsächlich eine Nullfolge ist? Zum Beispiel, eine Nullfolge ist zum Beispiel AN, 1 durch N. Da ist aber jedes Folgenglied, sogar für groß N gleich 1, sogar ab dem ersten schon positiv. Und trotzdem würde ich nicht sagen, dass es positiv ist, sondern es ist nur größer gleich 0. Denn die Zahl BN gleich minus 1 durch N, die ist nur wirklich nicht positiv. Die wird nie, da gibt es keinen Index n, ab dem alle positiv sind. Und trotzdem repräsentiert natürlich an und bn, das sind beides Nullfolgen, die repräsentieren die gleiche Klasse. Das heißt, die Definition da oben, ich muss es modifizieren. Sozusagen, da ist ein kleiner Fehler drin. Ich sollte den Begriff so... Ich habe es hier nicht ausgeschlossen. Es wäre eine andere Art und Weise gewesen, mich aus dem kleinen Problem hier raus zu dividieren. Vorsicht, die Nullfolgen sind drin. Ich sage nur, die Nullfolge ist SN. Das ist einfachste Art, mich aus dem Schlamassel rauszuziehen, ist hier zu sagen, dass eine Folge positiv ist. Eine von null verschiedene reelle Zahl heißt positiv, wenn das hier gilt. Und s größer als t definiere ich, wenn s minus t positiv ist. Und vielleicht sollte ich sozusagen, um die Verwirrung, die ich hier geschaffen habe, nochmal sozusagen sorgfältig zu machen, r in s heißt nicht negativ. Nicht negativ, falls s gleich 0 oder s positiv. Und letzter Punkt der Definition, s größer gleich t, falls s minus t nicht negativ. Definiert wird hier der Begriff. Und hier wird diese Relation definiert. Das schließt sozusagen dieses Problem aus, das ich mir hier selbst geschaffen habe. Denn diese Folge, dieses Element, die Klasse hiervon, das ist gleich die Null und das ist gleich die Klasse hiervon. Und passiert natürlich tatsächlich das, dass ich für eine Folge immer positiv bin, also die Folgenglieder immer positiv sind und hier die Folgenglieder immer negativ sind. Also. Das heißt, was natürlich insofern auch gut ist, denn um den Beweis hier zu machen, will ich auch genau das Argument verwenden, das ich da oben bei dem Widerspruchsbeweis bzw. hier verwendet habe. Und das schließt natürlich aus, dass mein a eine Nullfolge ist. Also die Details will ich nicht alle ausarbeiten, sondern weitergehen, noch einen wesentlichen Punkt erreichen. Also die Ordnungsaxiome, habe ich gesagt, das ist ein Satz und ein Lemma tatsächlich hingeschrieben, was tatsächlich zu tun ist. Vielleicht ganz schnell den Beweis des Lemmas nur zum und damit eines der verschiedenen Ordnungsaxiome, nur dass man sieht, was zu tun ist. Das heißt, ich nehme mal S als eine Folge von ANs, B, T ist eine Folge von BNs und C und R ist die Folge von CNs. Und was ich weiß, ist, dass AN minus BN ist nicht Nullfolge. Und was ich auch noch weiß, ist aus der Voraussetzung, dass AN minus B, dass es einen Index N gibt, sodass ab diesem Index die Differenz stets positiv ist. Das sagt mir S größer T. Naja, und dann ist natürlich Sn, An plus Cn minus An plus minus Bn plus Cn, ist natürlich das gleiche wie hier, ist nicht Nullfolge. Und für genau diesen Index, für obiges n, gilt, dass für alle n größer als n die Differenz von an plus cn minus die Differenz von bn plus cn, das ist natürlich die gleiche Differenz wie hier oben, dass die positiv ist und an plus cn, das repräsentiert natürlich S plus R. Habe ich jetzt richtig die richtigen Bezeichnungen gemacht? S plus R ist die Folge, die hier oben steht, die Cauchy-Folge der AN plus CNs und T plus R ist die Folge der BNs plus CNs. Das heißt, das wird hierdurch repräsentiert, das wird hierdurch repräsentiert und jetzt habe ich nachgerechnet mit der Zeile, die hier steht, folgt, dass das hier positiv ist, denn die Differenz ist ab irgendeinem Glied positiv und es ist keine Nullfolge, es ist also nicht, Differenz ist nicht Null. Okay, soweit so gut. Jetzt haben wir, dass die reellen Zahlen ein angeordneter Körper sind. Außerdem wissen wir, dass es ein Q-Vektorraum ist. Aber die reellen Zahlen, da wollen wir die rationalen Zahlen drin haben. Da wollen wir Q drin haben. Genau genommen, der Analysis sagt sogar, dass Q in R dicht liegt. Das will ich jetzt soweit nicht beweisen, aber ich will wenigstens zeigen, dass die rationalen Zahlen in den reellen Zahlen drin liegen. Das ist was ich hoffe, dass das Publikum mir sagen kann. Wieso liegen die rationalen Zahlen in den reellen Zahlen drin? Ja? Wie? Genau. Also nicht nur jede natürliche, sondern sogar jede rationale Zahl. Also die Behauptung ist, Q ist Teilmenge der reellen Zahlen durch, also eigentlich ist es eine, ich kann das auch hochtrabend ausdrücken, ich habe eine lineare Abbildung von Q-Vektorräumen, f von Q nach R, indem ich die rationale Zahl schicke auf eine ganz spezielle Cauchy-Folge, eine etwas langweilige Kuh, indem ich die Cauchy-Folge vom Index unabhängig mache. Die konstante Cauchy-Folge, also die Folge mit konstant gleichen Einträgen ist auch eine Cauchy-Folge, ist eine lineare Abbildung von Abbildung von Q-Vektorräumen. Und diese Abbildung ist offensichtlich auch injektiv. Also, dass die Abbildung linear ist, ich glaube, das sieht jeder, aber da muss man natürlich ganz formal gesprochen eine halbe Zeile hinschreiben. Und dass es linear ist, muss ich mir nur überlegen, wer geht eigentlich auf die Null, wann erreiche ich eine Nullfolge? Ja, injektiv, das heißt, Bild ist Nullfolge. Eine konstante Folge ist nur dann eine Nullfolge, wenn wirklich die Null konstant dasteht. Genau dann, wenn Q gleich Null ist. Das heißt, auf diese Art und Weise weiß ich jetzt, dass Q in den reellen Zahlen drin liegt. Vielleicht noch eine Eigenschaft zwischen Reihen, die ich nachher als Hilfsaussage benötige. Wer kennt den Begriff, dass R archimedisch ist oder ein Körper archimedisch? Ist der Begriff in der Analysis gefallen? Ja, gut. Ich brauche es hier sowieso. R ist archimedisch. Das heißt, zuvor gegebenen reellen Zahlen S und T, und die will ich beide positiv wählen, gibt es eine natürliche Zahl, eine natürliche Zahl m, sodass, wenn ich die erste mit der natürlichen Zahl multipliziere, ich über die zweite hinausgeschossen bin. Und der Beweis ist, eine Übung in der Analysis, aber den Teil werde ich jetzt mal tatsächlich machen. Also S repräsentiere ich wieder durch eine Cauchy-Folge. T repräsentiere ich auch durch eine Cauchy-Folge. Jetzt weiß ich zwei Sachen, nämlich zum einen, welche muss ich beschränken? Es existiert eine obere Schranke M, sodass der Betrag von AN kleiner als M ist für alle N in N. Das ist richtig, aber das will ich nicht. Ich will es auf die Bs anwenden, da brauche ich es. Warum? Das hatten wir in der letzten Vorlesung gezeigt. Jede Cauchy-Folge ist beschränkt und diese obere Schranke kann ich ein bisschen vergrößern. Also, oder so war es sowieso schon gemacht, dass ich hier eine rationale eine Zahl habe. Und außerdem wissen wir, dass aus der Eigenschaft, dass das hier positiv ist, ist es zunächst einmal nicht null. Daraus folgt, es existiert ein Groß N mit der Eigenschaft, dass für alle N größer als N, dass der Betrag von AN kleiner ist als größer ist als Delta. Das ist wieder diese zentrale Aussage, die da drüben schon mal ein Kästchen gekriegt hat. Warum mache ich das? Na, jetzt muss ich überlegen, mit was muss ich die Folgen, die Folge der ANs multiplizieren, um auf jeden Fall größer zu sein als die BNs. Das heißt, ich wähle bevor ich wähle, überlege ich mir sozusagen, ich wähle eine rationale Zahl, eine natürliche Zahl, sorry, eine natürliche Zahl, Zahl k, die größer ist als m durch Delta. M durch Delta hat, diese natürliche Zahl hat die Eigenschaft, dass wenn ich k mit Delta multipliziere, dann bin ich größer als m. Dann gilt also, dass für alle n größer als n, der k mal an ich schreibe die Kette so rum, k mal an, das ist größer als k mal delta, warum, also ich habe hier Betrag von an ist größer als delta, für das ist n größer ab irgendeinem gewissen Punkt, aber ich weiß natürlich, dass das s positiv ist, das heißt, ich kann die Betragsstriche weglassen. Das heißt, hier sollte ich noch dazu schreiben, sogar ohne die Betragsstriche gilt, dass an größer als Delta ist. Folgt auch hier raus. Ab irgendwann bin ich echt positiv. Das heißt, hier habe ich einfach nur diese Gleichung mit k multipliziert und die Betragsstriche, wie gesagt, schon weggelassen. Damit k mal Delta ist per Konstruktion größer als m. Und m ist größer als der Betrag von bn. Und der Betrag von bn ist natürlich auch noch größer als bn. Das heißt also insbesondere, kann ich das umschreiben, dass für alle n größer als dieses Ausgangs n, k mal an minus bn größer als 0 ist. Das heißt, die Einträge der Differenzfolge k mal an sind positiv. Das heißt, diese Folge ist, das heißt, k mal s ist k mal s minus t ist positiv. Jetzt muss ich noch zwei kleine Korrekturen durchführen. Erstens ist wollte ich die natürliche Zahl hier m genannt haben, jetzt ist sie da unten zu einem k geworden. Das heißt, ich ändere es da oben auch zu einem k ab. Das ist die natürliche, dass diese natürliche Zahl übrigens überall die gleiche ist. Und zweitens muss ich noch eine Winzigkeit zeigen. Da, also aus dieser Eigenschaft allein, dass diese Folgenglieder alle positiv sind, folgt das noch nicht. Ich muss noch zeigen, dass diese Differenzfolge keine Nullfolge ist. Siehe sorgfältig korrigierte Definition von positiv. Das heißt, ich muss noch zeigen, dass das hier keine Nullfolge ist. Am besten wäre es, wenn ich hier zeigen würde, dass diese Differenz immer größer als 1 ist. Dann würde das sofort folgen. Und dafür zu sorgen, dass diese Differenz größer als 1 ist, dann mache ich hier einfach ein m plus 1 draus. Und hier raus ein m plus 1 zu machen, das geht auch ganz leicht, indem ich einfach mein k größer wähle als m plus 1 durch Delta. Und das waren irgendwelche rationalen Zahlen, da gibt es natürlich auch eine natürliche Zahl, die größer ist als m plus 1 durch Delta. Sorry für alle, die jetzt mitgeschrieben haben, dass ich sozusagen im laufenden Fluss korrigiert habe, aber es gibt ja ein druckreifes Skript, insofern hält sich mein schlechtes Gewissen in Grenzen. Frage hierzu. Echt größer wollte ich da nicht behauptet haben. Größer gleich. Aber irgendwo im Laufe der Kette habe ich eine echte Ungleichung, zum Beispiel hier. Und damit habe ich die echte Ungleichung auch hier. Gut, jetzt weiß ich, dass der Körper archimedisch ist. Und jetzt könnten wir sozusagen in Richtung des einen Vorschlags gehen, was ist eigentlich mit Konvergenz von Cauchy-Folgen? Was brauchen wir für Konvergenz? Was muss man überhaupt haben, um Konvergenz hinschreiben zu können? Wir wissen jetzt, die reellen Zahlen haben eine Anordnung, also kann die vergleichen, ich kenne größer, aber um hinzuschreiben, was ist eigentlich, was heißt konvergiert, eine Folge konvergiert, was brauche ich dafür noch? Gedanken mal die Definition von einer konvergenten Folge Revue passieren lassen. Wir hatten sie natürlich jetzt schon 100 Mal. Aber was brauche ich dafür noch auf den reellen Zahlen? Den Abstand, beziehungsweise auf den reellen Zahlen hat man den Abstand sogar ein bisschen vereinfacht wie genannt? Bitte? Was ist eigentlich der Abstand von 5 und 3? Oder wie berechne ich den Abstand von, oder von, ja? Es ist einfach der Absolutbetrag. Also wer sozusagen irgendwie welche Topologievorlesungen irgendwie im Kopf hat oder das allgemeinere Konzept eines Abstands, das ist bei den reellen Zahlen einfach der Betrag. Das heißt, ich brauche noch einen Betrag, einen Absolutbetrag auf den reellen Zahlen. Und hier sind viele Betragsstriche schon an der Tafel, aber Achtung, ich hoffe, dass es nichts schiefgegangen, bin mir ziemlich sicher, es ist kein Betragsstrich um eine reelle Zahl drumherum. Diese Betragsstriche sind immer um rationale Zahlen für den Moment. Das heißt, was ich jetzt definieren kann, also ich rolle jetzt sozusagen die Fundamente der Analysis-Vorlesung auf, bis zu einem Zeitpunkt, wo ich mit gutem Gewissen sagen kann, jetzt haben wir alles, was jemals in der Analysis verwendet wurde und ab jetzt bitte Beweise der Analysis angucken. Für eine reelle Zahl S definiere ich den Betrag von S als S, wenn S größer 0 ist und minus S, wenn sonst. Wie man es sozusagen auch natürlich bei einer rationalen Zahl definiert hätte. Was ich damit nur sagen will, man braucht a priori einen Betrag, um Konvergenz zu haben, aber den Betrag kriegen wir eigentlich nur durch die Anordnung. Die Anordnung liefert uns schon bereits den Betrag. Und mit dieser Definition haben wir den Begriff von Konvergenz. So, jetzt können wir also uns fragen, ob in den reellen Zahlen, also den Begriff von Konvergenz, ich schreibe nicht hin, den kann man jetzt wörtlich einfach aus dem Analysis-Skript zum Beispiel abschreiben. Die letzte Sache, die noch fehlt, ist natürlich, wir wollen zeigen, dass in R jetzt jede Cauchy-Folge konvergiert. Wenn man es jetzt so sorgfältig aufzieht, wurde das bereits in der Analysis gemacht und aus der Vollständigkeit von R hergeleitet. Das heißt, wir müssen noch zeigen, dass R, dieses R, wie wir es jetzt gerade konstruiert haben, vollständig ist, dass jede beschränkte Menge von reellen Zahlen ein Supremum besitzt. Also, letzter Satz. R ist vollständig. Das heißt, ist groß S nicht leer und eine Teilmenge der reellen Zahlen und beschränkt, sagen wir, ich brauche es im Beweis E durch eine Zahl M und dann gibt es ein Supremum. Eine kleinste obere Schranke, dann besitzt S ein Supremum. Was müssen wir dafür tun? Dieses Supremum soll eine reelle Zahl sein. diese reelle Zahl müssen wir konstruieren. Und ja, also was heißt eine reelle Zahl sein? Es muss eine Cauchy-Folge sein. Und jede reelle Zahl kann ich auf verschiedene Arten durch Cauchy-Folgen unterscheiden, nämlich durch alle, die sich nur um eine Nullfolge unterscheiden. Das heißt, dieses Supremum, das ist der eigentliche Trick hier an diesem Satz, ist, das werde ich auf zwei verschiedene Arten als Cauchy-Folge darstellen. Die eine Darstellung dieser Zahl als Cauchy-Folge wird mir garantieren, dass es eine obere Schranke ist, und die andere Art der Darstellung als, wird mir garantieren, dass es die kleinste obere Schranke ist. Nochmal sozusagen die Beweisidee hier veranschaulicht. Also auf dieser reellen Achse, also jetzt stellen wir uns die reelle Achse so vor, wie wir sie eh schon kennen, liegt unsere beschränkte Menge von reellen Zahlen. Die ist beschränkt durch m, und da die reellen Zahlen archimedisch sind, vergleiche ich mal, kann ich ohne Einschränkung sagen, dass m in Q liegt. Also gegebenenfalls, wenn das ursprüngliche m nicht in Q liegt, dann nehme ich eine größere reelle Zahl, die in Q liegt. Archimedisch heißt gerade, dass ich so zum Beispiel sogar eine natürliche Zahl finde, die größer ist als diese vorgegebene reelle Zahl. Okay, das heißt, mein m liegt irgendwo hier oben. Und andererseits muss ich natürlich verwenden, dass diese Menge irgendwie nicht leer ist. Das heißt, die Menge ist nicht leer, hier ist irgendein Element. Und ich konstruiere jetzt zwei Folgen. U, die Folge U wie Upper Bounds, U, die fängt mit M an, und L wie, naja, Lower Bounds ist nicht ganz richtig, aber zumindest mal kleiner als irgendjemand. Also, da S nicht leer ist, gibt es ein S in der Menge S, und eine Zahl n, ist n jetzt eine gute Bezeichnung, und k, eine rationale Zahl k in q mit k kleiner als s. Das Archimedes-Prinzip mit einem Minuszeichen auf den Kopf gestellt. Das heißt, hier ist mein Element, das in s drin ist, und ich finde irgendeine Zahl k, die kleiner als s, als dieses vorgegebene. Ich sollte das sozusagen so schreiben, dass man sieht, was los ist. Also meine zwei Folgen starten mit m bzw. k. Und was ich jetzt mache, ist sowas wie eine Intervallschachtelung. Das heißt, an jedem Schritt betrachte ich die Mitte zwischen m und k. Und jetzt gibt es zwei Fälle. Diese Mitte ist eine obere Schranke noch, oder diese Mitte ist keine obere Schranke mehr. Das heißt, falls m plus k halbe, das ist die Mitte zwischen den beiden Punkten, obere Schranke von s ist, so setze ich U1 gleich, wenn es eine obere Schranke ist, dann kann ich die Folge U soll immer größer sein als irgendjemand. Die setze ich als m plus k halbe, und den anderen lasse ich einfach da, wo er war. Und sonst, wenn es keine obere Schranke ist, dann die Folge soll immer so gemacht sein, dass sie kleiner ist als irgendjemand, wenn es keine obere Schranke ist. Dann setze ich L1 als diesen Mittelwert und lass die obere Schranke konstant. Also, je nachdem, in der Situation wäre das hier das hier wäre L0, das hier wäre U0, das hier wäre L1, und das U1 bleibt das gleiche, und hier ist dann L2 und U2 bleibt das gleiche, aber bei der nächsten Intervallschachtelung ist es immer noch so rum und bei der nun folgenden Intervallschachtelung, wenn meine Menge wie eingezeichnet bis dahin geht, dann ist dann wird das hier gleich U3 und im dritten Schritt bleibt L3. Das heißt, ich wische noch eine Tafel und formalisiere den Schritt und ziehe die entsprechenden Konsequenzen daraus. Also, was mache ich allgemein? Ich habe sozusagen die Folge bis zum Kartenschritt definiert. Ich nehme UK plus LK, nehme den Mittelwert. Falls das eine obere Schranke ist, dann ist sozusagen gut. Dann setze ich UK plus 1 als diesen Mittelwert und lasse die untere Schranke einfach da, wo sie ist. Und sonst lasse ich die ursprüngliche obere Schranke da, wo sie ist und setze die neue untere in Anführungszeichen Schranke als diesen Mittelwert. Gut. Das M, nochmal zur Erinnerung, war in Q, das hier war in Q. Und. Bitte? Weil ich jetzt sozusagen sagen will, ist, daraus folgt, dass die UKs in Q, UK in Q und die LK in Q sind für alle K. Also sozusagen, das ist es, warum ich das gerne hätte. Und warum ich das gerne erreichen kann, naja, die sind a priori durch irgendeine reelle Zahl beschränkt. Aber zu jeder reellen Zahl gibt es eine rationale Zahl, die größer ist. Einfach den Satz von archimedisch anwenden auf die gegebene reelle Zahl und die zweite reelle Zahl 1. Hier muss ich das sozusagen nach unten gucken, dann kann ich den Satz auf die negativen jeweils anwenden und dann wieder mit dem Minuszeichen zurückdrehen. Also, die UKs und LKs sind rationale Zahlen, also allesamt, das heißt, es sind Folgen von rationalen Zahlen. Und die Behauptung ist, dass die Folge der UKs und die Folge der LKs sind Cauchy-Folgen. Warum? Ja?
Weil sie gegen den Wert konvergieren, gegen die reelle Zahl. Oder kann man mittlerweile konvergiert sein?
Nee, noch können wir immer nicht konvergieren. Wir wissen zwar inzwischen, was Konvergenz bedeutet, also sozusagen der Begriff ist da, aber dieser Satz ist dafür da, um den Satz zu beweisen, dass jede Cauchy-Folge konvergiert. Ja, das. Und zwar wie, dass er nur kleiner wird, reicht sozusagen. Ja, ich versuche vom Prinzip richtig, ich muss sozusagen versuchen, das klarer zu machen, indem ich sage, wie klein. Also genauer weiß ich das erstens mal, UK ist immer größer als LK. Die waren beim ersten Schritt, immer war der eine größer als der andere und die Differenz wurde bei jedem Schritt halbiert. aber blieb immer positiv bei diesem Intervallschachtelungsverfahren. Und genauer, ich habe es gerade gesagt, die Differenz UK minus LK wird bei jedem Schritt halbiert, ist 1 durch 2 hoch. Und jetzt muss ich einfach mal die Ausgangsdifferenz M minus K und da steht hoch K. Beim nullten Schritt ist die Differenz einfach wirklich M minus K und bei jedem anderen Schritt wird sie so und so viel kleiner. Das heißt, die Folgenglieder fallen und der Abstand, also die UK sozusagen auch, ja, UK ist zunächst mal größer gleich LK und außerdem gilt, dass UK plus 1 immer größer gleich UK ist und LK plus kleiner gleich hier rum, die oberen fallen und die unteren wachsen. Und jetzt kann ich abschätzen, dass der Betrag von UJ minus UK, also wenn ich für J größer K das Ganze mal argumentieren möchte, dann ist der Betrag von UJ minus UK, das hier ist kleiner als das hier, das ist also UK minus UJ und UJ ist größer als, nee, wie rum will ich's? Ich will den Betrag gegen irgendwas Großes abschätzen. Also gut. Das UJ der hier, UK. Ja, ich muss es für alle machen. Cauchy-Folge heißt für alle ab einem gewissen Index. Das heißt, das UJ ist das hintere, schätze ich gegen das untere ab. Das UJ ist größer als das das UJ ist größer als das zugehörige LJ. Das heißt, der Abstand ist kleiner als das UJ, das UK minus das LJ. Das habe ich jetzt, das hier verwendet. Das LJ ist größer als das entsprechende LK. Da habe ich die Eigenschaft verwendet, dass die LKs wachsend und das J größer als K ist. Und da habe ich auch verwendet, dass das J größer als K ist. So, und hier steht ein halb hoch K mal M minus K. Das heißt, mein Abstand für irgendwelche zwei beliebigen weit draußen ist gleich ein halb hoch, wie weit ich draußen bin, mal was Festes. Wenn ich jetzt nur mein weit draußen groß genug mache, wird das hier beliebig klein. Das heißt, klein für k, für klein k. Ich sollte hier zur Verdeutlichung schreiben, dass das natürlich ein klein k ist. Uiuiui. Das sind alles klein k's und nur hier hinten ist ein groß k. Meine Schreibunterscheidung von klein k's und groß k's ist nicht optimal. Also hier stehen eigentlich nur überall nur kleine k's, nur das hier ist ein großes k. Ist klein für klein k groß genug. Okay, damit habe ich jetzt nachgerechnet, dass UK eine Cauchy-Folge ist und die gleiche Rechnung sozusagen in vertauschten Rollen mit den gleichen Ungleichungen rechnen wir auch nach, dass LK eine Cauchy-Folge ist. So, das sind zwei Cauchy-Folgen. Und das heißt, damit habe ich zwei reelle, also a priori zwei verschiedene reelle Zahlen konstruiert. Was ist aber die Differenzfolge? Die Differenzfolge UK minus LK, wir hatten bereits hier angeguckt, die geht rapide gegen Null, ist Nullfolge. Das heißt, wie ich bereits angedeutet habe, konstruiere ich nicht zwei reelle Zahlen, sondern in Wirklichkeit nur eine reelle Zahl. S heißt die Menge, dann ein schönes Wort für die obere Schranke, T, die reelle Zahl, die hier oben steht. Ich schreibe einen Querstrich drauf, um die Klasse anzudeuten, um anzudeuten, dass diese beiden Folgen die gleiche reelle Zahl darstellen. Und die Behauptung, also das gehört alles zu der Klammer, die Behauptung ist, T ist obere Schranke. Ist Supremum. T ist das Gewünschte. Und warum? Dafür muss ich eigentlich nur noch zwei Sachen sagen. Nun, wie hab ich das T konstruiert? Erstens ist es so, diese reelle Zahl ist Supremum. Warum? Die ist größer als jedes Element in der Menge S, denn wenn ich sozusagen in ihrer Realisierung als U betrachte, sind diese Us Term für Term bei jedem Schritt größer als jedes Element in S. Also UK größer als S für alle S in S und für alle K in N impliziert, dass UK dass T größer ist, größer gleich S. Also es impliziert größer oder Null. Dass es für manche S tatsächlich irgendwann gleich wird, habe ich nicht ausgeschlossen. Siehe die Definition von größer von reellen Zahlen. Also ist T obere Schranke. Jetzt das Wichtigste war noch auch zu zeigen, dass es ein Supremum ist, dass es kleinste obere Schranke ist. Wie will ich das formulieren? Dann dazu verwende ich die Realisierung in Termen von den U's. Angenommen, V ist irgendeine andere reelle Zahl. Ist kleiner als T und ist auch obere Schranke. Das heißt, es existiert ein N, sodass Vn kleiner ist als Tn für alle. Für alle n größer n. Entschuldigung, nicht tn. T ist ja repräsentiert durch l. Das heißt, das vn ist kleiner als das ln. T ist eine reelle Zahl, die durch zwei Cauchy-Folgen repräsentiert ist. Aber ich kann beide verwenden. Hier habe ich die eine verwendet, hier verwende ich die andere Darstellung. Und wenn das V kleiner als das T ist, nach Definition von kleiner auf den reellen Zahlen, heißt es, ab irgendwann sind die jeweiligen Folgenglieder kleiner. Also ich habe hier V geschrieben als die Cauchy-Folge, bestehen aus den Vns. Aber das Ln, ja, wie war das Ln konstruiert? Siehe da oben. Das Ln war so gemacht, dass es nie obere Schranke ist. nochmal geguckt. Das ln war genau so gewählt. Im ersten Schritt war es kleiner als das s und auch im zweiten Schritt habe ich die Fallunterscheidung so gemacht, dass das ln nie obere Schranke ist. Das heißt, es existiert ein s, es existiert ein s, das möglicherweise natürlich von dem Index n abhängt, sodass das sn, es existiert ein Element in der Ausgangsmenge groß s, sodass das ln kleiner als diesem sn ist. Ja, aber wenn das vn kleiner als dem ist und das kleiner als dem, ist das vn kleiner als dem sn und dann ist sicherlich dieses v nicht obere Schranke. Und damit behaupte ich, bin ich mit dem Satz zu Ende. So, jetzt sozusagen nochmal subsumiert, was wir jetzt eigentlich in einem längeren Prozess über zweieinhalb Vorlesungen geleistet haben. Wir haben die reellen Zahlen als Cauchy-Folgen, Modul- und Nullfolgen konstruiert, die Anordnung, den Absolutbetrag konstruiert, haben bewiesen, dass sie vollständig ist. Wir haben einen Begriff von Konvergenz, dafür brauchen wir nur den Absolutbetrag. Und jetzt kann man das Analysis-Skript aufmachen und gucken, da steht drin, irgendwie jede Cauchy-Folge konvergiert. Und was verwendet der Beweis? Der Beweis, der da drin steht, verwendet, dass R vollständig ist. Das heißt, da wir jetzt wissen, dass das R vollständig ist, können wir jetzt wirklich mit diesem Satz beginnend sagen, erstens jede Cauchy-Folge in R konvergiert und zweitens alles, was in der Analysis jemals geschehen ist, ist erstens wahr und zweitens ist es auf diesem so konstruierten Körper wahr. Gut, damit bin ich am Ende der Vorlesung angelangt. Ich wünsche allen Teilnehmern erstens, dass sie bei der Klausur mitschreiben, das als Voraussetzung von gut abschneiden und hoffe, einige zumindest im Wintersemester in der Algebra wiederzusehen, die auf den Grundlagen der Algebra im Sommersemester aufbaut. Da wird noch weiteres geschehen in puncto Ringe und Körper und auch sozusagen ja, Gruppenstrukturen werden hauptsächlich in den Grundlagen der Algebra verwendet. Das ist auch für Lehramtskandidaten sicherlich ein interessantes Thema, sowas wie Konstruierbarkeit mit Zirkel und Lineal, Zusammenhänge der Galois-Theorie werden da sicherlich auch auftauchen. Und später geht der ganze Vorlesungszyklus in Richtung algebraische Geometrie. Das heißt, da wird auch ein geometrischer Aspekt nochmal auftauchen. Aber bis dahin geht noch einiges Studium ins Land. Danke für die Aufmerksamkeit.